24 pairs of people.
Allowing season 11.
Presented by
Société Générale.
Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 11 ist Thomas Mraz. Inspektor Puttschädel in den Vorstadtweibern, Papa Strobel bei School of Champions und ehemaliger Mitarbeiter im Marketing der Wiener Börse und jetzt bei mir im Studio. Servus Thomas.
Ja, servus Christian, danke für die Einladung. Danke.
Ich freue mich sehr, wir kennen uns offenbar wirklich seit den 90er Jahren.
Ja.
Und ich habe zusammengefügt ein paar Stränge jetzt. Ich kenne dich als Schauspieler natürlich. Wir schauen familiär und so weiter. Immer wieder das, wo du dabei bist. Und unlängst beim Börsefest haben wir gesagt, hey, wusstest du, dass der Thomas mal bei uns war und dass das ein genialer Gast wäre? Thomas, super, dass das so schnell geklappt hat, dich jetzt hier vis-à-vis zu haben. Karriere-Werdegang, ich interessiere mich, was deine ersten Wurzeln waren und wie du dann letztendlich in den 90ern zu der Börse gekommen bist.
Ja, also vorweg, danke, ich bin ja Podcast-Jungmann, sagt man da?
Jungmann?
Ja, ist mein erster Podcast, freue mich total.
Echt, wahr?
Ja, total,
Wahnsinn.
Ich habe das noch nie gemacht. Wie bin ich zur Börse?
Ja, wirklich, ja, genau.
Für mich ein großer
Ehre. Bist mein erster Podcast.
Ja, da haben wir ja was ganz Schönes gemeinsam.
Ja, genau, wunderbar.
Wie bin ich zur Börse gekommen oder wie bin ich zum Schauspiel gekommen? Ich habe in den 90ern eine Lehre gemacht, das fange ich ganz vorne an. Im grafischen Gewerbe, in der Druckvorstufe und dann habe ich verschiedene Jobs gehabt und habe nebenbei begonnen, bei unserer Pfadfindergruppe Theater zu spielen. Und da wurde ich quasi Bühnen sozialisiert und habe dann wurde dann dort auch im Zuge der Pfadfinder war jemand dabei, der war damals bei der ÖTOP. Mhm. Ich meine, du, pass auf, wir suchen jemanden in der Marketingabteilung. Ich so, was soll ich da? Und ja, der Druck und alles, was mit Druck zu tun hat und so. Und dann habe ich mich quasi beworben und dann bin ich da gelandet. Ja,
das war. Nach dem Vorgespräch glaube ich jetzt, dass wir da tatsächlich rund um irgendwelche Marketingunterlagen für die ÖTOP mal zusammengearbeitet haben. Da habe ich ein bisschen zugearbeitet.
Wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ja. Wir verraten jetzt damit, wie wahnsinnig alt wir sind.
Ja, da gäbe es noch ein kleines Gap natürlich zwischen uns beiden. Bei dir war es nicht Wall Street, dass du dann für die, der Film Wall Street, oder? Dass du dann für die Börse arbeiten. Wo haben da die Leute getaugt mit den Hosenträgern und den.
Naja, also den Michael Douglas fand ich schon wahnsinnig cool.
Der war schon super.
Ja, in Wall Street. Aber wie soll ich sagen, der Kulturschock dann, ja, wenn es bei uns in die Börse gekommen ist.
Naja, eher aber uncool, aber leibend, oder?
Ja, es ist ein super leibend. Also ja. Es war damals auch eine super leibende Zeit. Und uncool würde ich auch nicht sagen, aber es war halt, also es hat nichts mit der Wall Street zu tun, abgesehen davon, dass wir keinen Parketthandel haben, leider, ja.
Ist ja lustig, ich muss jetzt lachen und unterbrechen. Unter mir ist eine Paketeria und drüber ist das Börse-Ding. Ja, genau. Ich habe ihn eh schon mal gefragt in Händler da drunten, ob er nicht mal Original-Parkettböden der alten Börsen da auflegen will, aber diese Geschäftsidee wurde nichts. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nein, kein Problem. Ja, leider. Es war auch damals, die Zeit, wo ich begonnen habe, wo gerade die Fusion war mit der ÖTOP und der Wiener Börse. Das war super spannend. Vor allem auch da war dann so spannend zu merken, wie da zwei, jetzt groß formuliert, zwei Welten aufeinander getroffen sind, die ÖTOP und die Börsekammer. Und ich finde es ehrlich
gesagt. Die waren wirklich uncool, oder? Die
von, ja,
auch nicht, nein, ich wirklich gerade lieb schauen, so die waren schon kranken irgendwie, ja.
Ja, also es war einfach wirklich eine, aber ich finde, uncool finde ich so despektierlich. Ich würde sagen, das hat eine andere Tradition gehabt einfach. Die ÖTOP war ja auch damals noch ganz verhältnismäßig jung und die Wiener Börse oder die Börsekammer hat ja eine Geschichte gehabt. Und ich finde es rückblickend eigentlich immer noch schade, dass man damals diese, wie soll ich sagen, historische Chance vergeben hat, im Börsegebäude zu bleiben. Ich weiß, es hat sicher wirtschaftliche Faktoren gehabt, aber es ist eigentlich rückblickend schade, dass man da ausgezogen ist als ein Ganzer.
Warst du noch zum Teil im Gebäude oder nur in der Strauchgasse unter Anführungszeichen?
Nein, tatsächlich, es gab dann in dieser Übergangszeit, wo wir noch nicht alle komplett fusioniert waren, das war, ich weiß gar nicht, wie lange das war, halbes Jahr, Jahr vielleicht sogar, bin ich immer wieder mal hin und her und es wurde ja alles dann zusammen, ist dann alles zusammengewachsen und war ich auch in der Börsekammer mitunter, ja.
Da waren große Leute, Christian Imo, Oberauch, der Rüdiger Rücker und so weiter.
Ja.
Genial.
Ja. Ja.
Hat da irgendeiner dabei, den du heute gerne als Schauspielkollegen hättest?
Als Schauspielkollegen?
Der Rüdiger wäre schon so ein Darsteller.
Der Rüdiger, ja, hat auch, klingt auch schon ein bisschen nach Künstlername, genau, der Rüdiger Rücker. Ja. Ich weiß ich gar nicht. Ich meine, er hat damals jemand gespielt, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben auch alle irgendwie eine Rolle gespielt. Oder spielen wir nicht alle immer Rollen vielleicht sogar? Du, Christian,
ich spiele nur Rollen.
Na, schau.
Also ich bin überhaupt kein Börse-Fan.
Nein, du bist ein Tennisspieler.
Ich bin Tennisspieler und auch das ist vielleicht nur ein Gerücht. Nein, ich bin ein Avatar höchstwahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Bevor ich mich jetzt verrenne, aber ist urspannend die Geschichte mit der Börse auf jeden Fall. Ich glaube, du hattest ja noch eine zweite Börsephase. Dann die eine war in den 90ern.
Genau, ja, also ich habe dann genau in den 90ern, ich bin dann 99, nach knackigen 3 Jahren, sage ich mal, war dann so irgendwie das Gefühl, okay, was passiert jetzt noch in meinem Leben? Und da war ich 24 und dann dachte ich mir, also entweder gehe ich jetzt total in Richtung Webdesign, das war ja damals ganz groß alles, ist ja heute noch, aber oder ich verfolge wirklich diesen Wunsch des Schauspielers oder ich verfolge diesen Traum und das habe ich dann probiert und dann habe ich eben 99 die Aufnahmeprüfung zuerst am Rheiner Seminar gemacht, da wurde ich dann abgelehnt in der zweiten Runde und dann bin ich aufs Konservatorium der Stadt Wien und dort haben sie mich dann genommen und dann habe ich meine Schauspielausbildung begonnen und es war auch ziemlich verrückt, muss ich sagen, weil es war wirklich so, der war halt mir freigenommen für die Aufnahmeprüfung, das hat eine Woche gedauert. Und dann sagen die am Freitag, ja, okay, ihr seid's genommen und am Montag fangst du an und das war so. Und dann bin ich halt zum Rüdiger rein und sage, also war Rüdiger war da, oder war Edith schon, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube damals noch Edith der Rüdiger.
Edith Frank muss man auch erwähnen.
Edith Frank, ja, die war dann nachher Marketingleiterin, aber ich glaube damals war es noch der Rüdiger und sage, du, ich würde gern kündigen. Und das war ein bisschen so, hä?
Ja, genau.
Und dann haben wir auch noch eine Übergangsphase gehabt und dann hat eben schon die Romana Klima angefangen, hat damals noch Mörd geheißen.
Genau.
So lange ist das her. Richtig. Und dann, und meine zweite Börsephase war dann eben, als die Romana
Babypause hatte,
ja. Die Stella gekommen ist und dann habe ich nochmal die Romana vertreten für.
Schön. Also ihr seid alle Freunde geblieben.
Ja.
Unbedingt.
Ja,
so gehört sich das auch im Leben. Dass du da 2000 nicht da warst, hast irgendwie Angst gehabt vor der Millennium-Umstellung, dass da zu viel Arbeit kommt. In den erweiterten technischen Bereich, dass ein Park einholt und der Thomas muss uns rausholen?
Ja, also in meiner Position war ich ja Gott sei Dank immer relativ ungefährlich. Also ich habe das höchste Gefühl, war ein Tippfehler, den man irgendwo übersehen hat, aber mit dem Y2K-Park hatte ich Gott sei Dank nichts am Hut. Gott sei Dank.
Ja. Na wunderbar. Hast du selbst auch einmal hineingeschnuppert als aktiver Investor? Ich frage jetzt nicht über die Size, hat dich das auch interessiert?
Also in den letzten, also vor allem in den letzten Jahren zunehmend, ich war am Anfang immer relativ kritisch oder auch kapitalismuskritisch vielleicht sogar, aber in den letzten Jahren mit, wie soll ich sagen, vor dem Hintergrund einer privaten Pensionsvorsorge, Absicherung oder so, oder ja, bin ich jetzt schon auch investiert.
Klingt doch gut, kapitalismuskritisch an der Wiener Börse, um sie von innen zu zerstören, was du nicht gemacht hast. Da bin ich da auch dankbar dafür. Aber wir waren damals, als du dort warst, größer als heute irgendwie von der insgesamten Bedeutung. Und das muss man halt auch mal sagen, die Volumina waren damals riesig in den Nullerjahren. Wir haben gehabt damals 18 bis 20 Milliarden Euro. Jetzt haben wir gerade noch 4 bis 5. Muss ich mich, ja. Wie auch immer, das warst du sicher irgendwie mit den schönen Marketingunterlagen, dass die Leute sagen, hey, so geil, das ist so modern, da muss ich unbedingt ordern.
Kann sein, weiß ich nicht.
Gut, wie ist es dann, Copyshop möchte ich da noch hinknallen, das habe ich auch irgendwo gelesen über dich.
Copyshop, ja, das war tatsächlich vor meiner Zeit bei der Börse, da war ich ein Jahr oder so, also nach meiner Lehre war ich beim Bundesheer und dann war ich, habe ich mehrere Jobs gehabt und unter anderem in einem Copyshop und es war auch so ein bisschen eine ja, wie soll ich sagen, ja, suchen auch ein bisschen, ja, was man denn machen will, bleibe ich im grafischen Gewerbe oder nicht und da war das hat sich so ergeben und ja, das war eigentlich war ganz spannend, aber jetzt war jetzt keine, und von da bin ich dann eigentlich direkt in die Ötop gewechselt von dem Copyshop. Die waren auch ein bisschen böse dann, dass ich auch weggegangen bin.
Vom Copyshop in die Wer geht schon vom Copyshop in die Ötop? Wer gehen?
Ja,
Ötop, die fehlt mir. Die haben wir ja leider zusperren müssen und das Geschäft ist jetzt an der Eurex in Frankfurt. Aber ich war immer gern an der Ötop unterwegs. Gut, dich kennt man vor allem aus dem TV. Und für viele, glaube ich, ist der Kollege Putschädel aus den Vorstadtweibern. Ich habe das übrigens Prüfung hat man Vorstandweiber draus gemacht. Habe ich irgendwie schmunzeln müssen, aber das ist, ja, genau.
Schon die Genderpolizei.
Die Genderpolizei, Vorstandweiber, ja, genau.
Ja.
Die Vorstandweiber und der Kollege Butschädel. Die Rolle hat dich ja über Jahre begleitet, ist auch, glaube ich, immer mehr ausgeweitet worden. Ich habe das immer so nebenbei geschaut.
Ja, die Vorstandweiber, das war anfangs gar nicht absehbar. Ich habe da begonnen, ich bin erst am Ende der ersten Staffel dazugekommen und ich habe das ehrlich gesagt gar nicht überschaut oder vermuten können, wie viel das wird oder wie groß das wird. Man hat schon gehofft, dass das erfolgreich wird. Aber das ist, vor allem die ersten Staffeln haben wirklich hohe Publikumsresonanz gehabt und ich werde da auch sehr oft drauf angesprochen. Ja, also gerade unsere dysfunktionale Familie, also mit der Susi Stach und dem Branko Samarowski, das war super. Und die letzten Staffeln dann mit der Ruth Brauer, das waren schon so besondere Konstellationen und auch so, wirklich super Kollegen halt, ja.
Da war schon viel in der Luft zwischen der Ruth Brauer und dir in dieser Serie. Super. Ich habe diese Facette, diese Figurenzeichnung fand ich großartig.
Ja, ja, nein, wir sind ein recht ein stranges Couple eigentlich. Also es war, wir haben uns auch super verstanden. Ich glaube, das hat sich auch vermittelt, glaube ich.
Ja. All das, was ich da über dich im Vorgespräch erwähnt habe und was ich auch recherchiert habe, vieles stammt aus einem alten Artikel, zum Beispiel der Copyshop, die Wiener Börse, das hat mir halt wer andere erzählt, aber auch das Thema die Odyssee.
Ja.
Und da hast du irgendwie die Finanzkrise verarbeiten wollen irgendwie und hast den Zeus und den Poseidon schwer verschuldet dargestellt. Das interessiert mich auch wieder natürlich.
Ja. Also ich habe das genannt die Odyssee, eine Abkürzung und es sollte eine Verballhornung, eine Komödie werden und die habe ich auf die Bühne gebracht. Und ja, da habe ich ganz viele, also einige Referenzen versucht zu ziehen zu heutigen Themen, weil man ja oft sich so, man erlebt das ja oft, wenn man ins Theater geht und denkt sich, ach, das ist jetzt 2000 Jahre alt, das Stück ist ganz aktuell. Und das stimmt ja doch, weil der Mensch leider aus der Geschichte relativ wenig dazu lernt. Aber ja, die Odyssee, das haben wir, ein Theaterstück haben wir gemacht und es war dann leider nicht so erfolgreich. Also es war eigentlich war dann meine eigene kleine Odyssee damit.
Gehört auch dazu.
Ja, total, total. Also es ist ja wirklich... wirklich eine mittelschwere Katastrophe, sage ich mal, aber man muss es dann analysieren und schauen, okay, was war denn jetzt das Problem und dann weitermachen und vielleicht wieder was machen und ich mache auch wieder und so. Also, dass man da nicht jetzt deswegen ja den Kopf in den Sand steckt.
Ja, also die griechischen Götter mit Schulden natürlich, das war damals die Staatenkrise Griechenland und so weiter und so fort.
Ja, genau.
Dann kommen wir zum Perser.
Der Perser.
Der ist auch wichtig für dich, glaube ich, oder?
Ja, ich würde sagen, das sind die zwei Sachen, auf die ich wahrscheinlich das meiste meistens angesprochen werde. Das eine ist die ÖTÜB, das andere die Wiener Börse. Nein. Ja. Das eine ist die Vorstadtweiber und das andere ist der Michael Niavarani, mit dem
ich liebe ihn, ich kann so lachen über den.
Ja. Ja. Ja, und er, vor allem, er kann auch über sich selber lachen, glaube ich, ist das Wichtigste. Das ist überhaupt eine große Lebenslektion, dass man über sich selber lachen kann.
Ja. Unbedingt. Und wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Was hast du da gemacht?
Er hat mich mal entdeckt, das ist vielleicht zu viele, weil er hat mich mal gesehen bei einer, sag ich mal, zu Recht vergessenen Fernseh-Improvisationssendung. Die wird es geheißen, habe ich wieder vergessen.
Hast du vergessen, hast du gesagt?
Ja, ich habe es vergessen.
Du hast das zu Recht vergessen.
Ich habe es verdrängt, glaube ich. Ich glaube, vor allem die Zuschauer haben es zu Recht vergessen. Genau, und da sind wir übereinander gestolpert und dann hat er gemeint, bitte, wir müssen doch unbedingt und lass uns doch. Und ich habe gesagt, ja, cool. Und war ein bisschen wirklich beeindruckt, ein bisschen starstruck auch. Das ist dann immer an der. Und dann hat er eben die Idee gehabt, dass er ein Solo-Kabarett spielt und ich torpediere das und ich störe da immer wieder und so. Und das fand ich natürlich super. Damals war ich noch in St. Pölten im Theater und dann dachte ich mir, okay, das ist doch ein guter Grund, auch da wegzugehen. Und mit der Aussicht auf diese, aber auch nicht gewusst, wie viel das wird. Also er wahrscheinlich schon. Ich dachte, wir spielen es halt ein paar Mal und es wird sicher sehr lustig. Ich glaube, wir haben das dann 160 Mal gespielt.
Es ist genial. So. Ja. Nämlich vor allem mit diesem Running Gag, der immer und immer wieder kommt. Also du hast das super gemacht. Das ist für mich also ganz, ganz, ganz großartig. Erkennt man dich auf der Straße mittlerweile sehr wohl, oder?
Ja, hin und wieder. Ja, hin und wieder schon. Also ich bin jetzt, es gibt sicher Kollegen, die man viel öfter kennt, oder Kolleginnen, aber hin und wieder werde ich erkannt. Und zum Glück muss ich sagen, meist immer positiv. Also eigentlich immer positiv, ausschließlich positiv. Also es kommt nie jemand her und sagt, was macht es mit meiner Gieß und bitte und ich bitte.
Ja, also ich würde dich da auch eher positiv konnektieren, sogar deutlich positiv. Und wie spricht man dich da an, wenn man... Sie sind doch der, oder?
Ja. Also entweder, es gibt verschiedene Sachen. Es kommt, also es hängt ja auch immer so davon ab. Ich merke, es korreliert immer, was gerade im Fernsehen war. Ja. So, und wenn dann was gerade aktuell ist, jetzt halt mit School of Champions
vor allem. Sag ich mal, schaut der Papa Strobel.
Ja, ne? zum Beispiel. Jetzt haben wir auch gerade wieder gedreht, ist auch ganz schön wieder in Salbach waren wir jetzt und auch ganz viele Leute, die schauen das jetzt, läuft gerade die erste Staffel und die schauen das und wir haben halt dann schon oft öfter angesprochen. Aber ja, das ist sehr nett.
Also ich schaue das mit meinem Sohn, ich habe das auch im Vorgespräch gesagt, der Papa Strobel ist der Professionellste.
Ja, das stimmt, der Papa Strobel ist der Professionellste.
Ja, und das ist wirklich eine leibende Serie, muss man sagen, voll österreichische DNA, Skischule mit allen Facetten und so weiter, verschiedenste Typen. Und du spielst den Vater eines Geschwisterpaars, die auch miteinander ein bisschen natürlich ihre Probleme haben, aber ich möchte jetzt nicht zu tief rein.
Ja,
macht Spaß, nicht. Die Rolle, oder? Ja, kann man ruhig. Also, du.
Können wir spoilern? Ich meine, das läuft ja gerade die erste Staffel.
Also, ist ja schon vorbei, wenn wir senden. Ne?
Das ist dann vorbei. Ja. Nächste Woche. Wer es nicht gesehen hat, es geht um ein Skigymnasium und ich habe zwei Töchter, wir leben auf einem Bauernhof und eine Frau und wir sind eine Salzburger Bauernfamilie und dann die eine Tochter erschwindelt sich den Platz im Skigymnasium von der Schwester, weil die eigentlich im Bewerbungsrennen.
Wir stoppen war. Bei Ende der Folge 4, weil das habe ich noch nicht gesehen.
Achso, entschuldige.
Das passt schon.
Genau.
Das und war in der Folge 1. Genau.
Die eine kommt aufs Gymnasium und die andere leidet ein bisschen drunter. Und ich finde halt, was die Serie wirklich sehr gut macht, und das ist, glaube ich, war auch ein bisschen die Schwierigkeit, das ist die Challenge, weil du halt durch unsere Skiübertragungen, wahnsinnig verwöhnt bist, wie professionell die ausschauen, also mit Drohnenshot und überhaupt und die Helmkamera und so, den Kamerafahrer. Und du bist, wenn du die Streif anschaust, du bekommst einfach Skibilder, wo du denkst, wow, wie schaut das aus? Und ich finde, das hat die Serie auch sehr gut geschafft. Also wir haben auch drei Profis oder Ex-Profis, die halt diese ganzen Fahrten machen.
Schaut genial aus.
Und es schaut super aus, schaut das wirklich, muss ich auch sagen.
Man zittert da fast mit und das ist auch ein Grund, glaube ich, warum die Serie so gut funktioniert. Natürlich auch mit aller Kritik am Skisport, die da in der Serie auch mitschwingt. Aber ich sag mal, schaut's rein, die DVD ist jetzt eh viel länger. Ne?
Wer es noch nicht gesehen hat, heißt das jetzt.
OF On heißt das jetzt. Es macht wirklich Spaß. Ich bin da mit wenig Erwartungen reingegangen, habe nicht mal den Cast mal genau angeschaut, aber das ist was für ein Burm. Und es ist wirklich extrem leibend und das taugt mir. Und du warst auch mit einer deiner Filmtöchter bei Willkommen Österreich zu Gast und auch dort habt ihr leibend herumgeredet, die Serie halt anzuteasern, wie man das so macht vor dem Start und du hast aber auch noch ein paar andere Sachen gesagt, nämlich Bond-Bösewicht. Bond-Bösewicht willst du mal werden. Ja. Was wäre der Skill oder diese magische Kraft, mit der da Thomas Mraz die Welt irgendwie bedrohen will, weil darunter geht es ja für einen Bond nicht.
Ja, stimmt. Ich glaube, also die Bond-Reihe hat ja jetzt das große Problem, glaube ich, dass sie mal den Bond neu erfinden müssen. Ja. Und im Zuge dessen können sie gleich den Bond-Bösewicht neu erfinden.
Oder du machst gleich einen Bond und der wird zum Bösewicht.
Ja, ich glaube, das geht sich nicht. Ich glaube, da kommt zuerst ein weiblicher Bond.
Vielleicht. Ein weiblicher Bond ist immer.
Eine Bondin.
Ja,
Bondin.
Bondage.
Bondage, ja.
Genau.
Darf die Bondage.
Oh Gott, in meinem Podcast ungerecht. Darf man alles sagen.
Also wow, echt?
Nein, Bondage war jetzt nicht auf Bondage. Die Frau bezogen.
Ja, okay, verstehe. Ein alter Bond.
Ein geageder Bond, genau. Anti-Aging Bond. Oder Bond heißt ja auch Anleihe. Also, okay, reden wir weiter über die Wiener Börse.
Ja, reden wir über die Wiener Börse. Ja, ich finde also ein Bond-Bösewicht mit niedrigen Anleihenzinsen oder Negativzinsen.
Ja, oder einer, der die Käst irgendwie noch einmal weiter noch einmal erhöhen will und die ganze Welt damit
bedroht. Was haben wir jetzt, 27,5% oder was?
Ja, 7 auf Aktien und 25 auf die Sparbücher und die Behaltefrist, aber der Stopp, Herr Drastil, jetzt. Nein, aber was, womit würdest du quasi den Daniel Craig an den Rande seiner schauspielerischen Fähigkeit, ich weiß nicht, er ist ein schöner Mann, ob er so guter Schauspieler ist, weiß ich nicht. Er schaut übrigens fast aus wie mein bester Freund.
Aha.
Die wurden auch schon mal verwechselt in Salzburg, als mein Kumpel zu Gast war und die haben gesagt, er wollte Unterschriften von ihm oder so, Autogramme.
Ich will sofort ausnutzen an seiner Stelle.
Ja, genau. Liebe Grüße an den Michi bei der Gelegenheit, aber jetzt sag endlich, womit die Welt...
Womit kann man die Welt eigentlich noch erschüttern? In Wirklichkeit ist das die große Schwierigkeit. Also ich denke, es müsste für den, aber das haben Sie ja auch schon erzählt eigentlich, ich denke, es müsste für den Bond noch einmal persönlicher werden. Es müsste was, aber das haben Sie mit dem Walz ja auch schon jetzt erzählt. Ja. Es ist die Schwierigkeit, finde ich, so ein bisschen bei dieser Reihe, die ist schon so, wie soll ich sagen, überzeichnet ein Stück weit, ja. Da sind wir wieder beim Bond. Ja. Bei der Bond. Ja, ich weiß nicht. Also es müsste sehr persönlich werden.
Bond gibt es ja meistens nicht mal einen Greenshoe dann in der Überzeichnung. Aber wieder anderes Thema, genau. Aber vielleicht ein Mr. Greenshoe.
Mr. Greenshoe.
Damit man es die Batman-Bösewicht,
genau, ja. Ich
gerade sagen, der Greenshoe.
Ja, genau. Mr. Greenshoe, yes, as God.
Ja, mit irgendeiner Überzeichnungsoption den Bond fertig machen will. Ja,
mit so einer Hype-Aktie oder sowas.
Genau, herrlich. Ich lass mal das, weil sonst, ich glaube, die sind schon ganz knapp dran, dich zu engagieren irgendwie. Und vielleicht kriege ich hoffe eine kleine Rolle im Skript. Lieber Thomas, eine Frage habe ich noch. Mit wem, mit Kollegen aus dem Schauspielerreich, reich böses Wort, aus dem Umfeld mag man gerne spielen?
Mag man. Ja,
wen hättest du gerne mal neben dir?
Ja, es gibt, also ich schaue jetzt gerade, muss ich jetzt Werbung machen für Apple TV, ich schaue jetzt gerade Slow Horses und ich würde, also für Gary Oldman würde ich einfach, glaube ich, würde ich viel machen, glaube ich.
Hast du es wieder nicht ausgesprochen, das über L gehen oder so?
Ja. Über was?
Über Leichen.
Über Leichen gehen.
Würde
ich über Leichen gehen, ja.
Gary Oldman ist großartig.
Ja, Gary Oldman ist einfach, und ich glaube, da hat er eine Rolle gefunden oder erfunden oder geschaffen. Das ist sensationell.
Wäre auch ein guter Bond of Age irgendwie, wenn man das. Ich war auch auf deiner Homepage, auf der thomas-mraz.at, glaube ich. Werden wir in den Shownotes verlinken. Und da findet man einige Dinge, zum Beispiel auch Regie.
Ja, ja.
Was treibt dich da an?
Ich habe immer schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich würde da gern gestalten, und die Regie hat natürlich, ich würde sagen, dass ich da auch ein gewisses Talent dafür habe vielleicht. Und ich habe viel bei Kollegen, also vor allem im Kabarettbereich, ein bisschen auch Theater und die Odyssee, mein Negativbeispiel. Und auch.
Das belastet dich wirklich, glaube ich, oder?
Naja, jetzt nicht mehr so. Aber jetzt unmittelbar danach war das schon ein
ich habe es jetzt wieder wachgerufen.
Ja, danke. Ja, ein Schlag in die Leber.
Unglaublich nicht gerne, aber es ist passiert so.
Nein, das gehört, das ist auch so, ich verleugne das auch nicht. Ich habe auch damals bitterböse Mails bekommen und alle beantwortet, nämlich gestellte Kritik natürlich und so. Also muss man manns genug sein. Also wenn man sich da hinstellt, dann muss man das auch so nehmen. Aber Regie, ich würde wahnsinnig gern, also jetzt vor allem, auch was Film angeht, würde ich halt wahnsinnig gern was machen in die Richtung. Ich habe einmal schon nämlich lustigerweise auch mit einem Börsekollegen damals, mit dem Wolfgang Bendler, meinen Kurzfilm gemacht, seinerzeit.
Der war auch im Marketing, so ein Stich, der hat immer die Kamera in der Hand gehabt. Der hat
fotografiert immer. Ja, der hat viel fotografiert und das war ein stiller Kollege. Und da habe ich meinen ersten Kurzfilm mit ihm gedreht, der nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat, worüber er, glaube ich, sehr böse ist. Und das verfolge ich jetzt wieder. Also ich will heuer unbedingt einen Kurzfilm drehen, den schreibe ich jetzt gerade. Und wir haben ja auch schon ein Drehbuch geschrieben mit dem Klaus Eckel gemeinsam, das haben wir auch verfilmt.
Der ist auch witzig.
Ja, der ist auch witzig. Der ist
beim
auch
Kurzfilm geht es nicht der nächste Sebastian-Kurzfilm, sondern ein nicht langer Film.
Nein, es ist ein nicht langer Film und es hat mit Politik gar nichts zu tun, Gott sei Dank, ja. Ja, ich habe jetzt, fällt mir jetzt gerade eines mal gar nicht besprochen, aber ich spiele jetzt gerade in Linz, in der Fledermaus den Frosch. Schön. Und da verwendet man natürlich, also es wird auch ein bisschen erwartet, oder vielleicht nicht von allen, aber von manchen noch zumindest, verwendet man auch diese Bühne, um den einen oder anderen Seiten über die Tagespolitik abzulassen. Und wir haben jetzt schon zweimal böse Mails bekommen, wie man da noch was über den Kickl sagen kann und überhaupt Politik auf der Bühne und so, und geht gar nicht. Und da habe ich in der letzten Vorstellung ein bisschen ausgestiegen und habe gesagt, ich verstehe das nicht, weil ich meine, sind wir doch froh, dass wir noch in einem Land leben, wo man auf der Bühne sich über die Politiker lustig machen kann. Also das hat mich echt irritiert, dass dann Leute sowas schreiben, wo ich mir denke so. Also die erste E-Mail haben wir bekommen unmittelbar nach der Premiere. Also so, die Premiere war aus und der Regisseur hat mir gesagt, na schau, die erste Beschwerde nehmen. So, was? Ja, also ist arg, ja.
Aber das macht Willkommen Österreich zum Teil auch nicht so schlecht. Ne? Das schaue ich immer gerne.
Ja, ja.
Und da habt ihr auch eine zweite Staffel. Ich springe schon wieder herum, aber ich habe so viel im Kopf jetzt mit dir vis-à-vis. Ich springe. Die zweite Staffel wird schnell gedreht, weil die Jugendlichen nicht so schnell altern sollen oder weil die einfach automatisch altern und die gleich ausschauen sollen, oder?
Ja, das ist tatsächlich produktionstechnisch natürlich eine Herausforderung und ich finde das super, dass der ORF und der Schweizer Rundfunk da durchaus ins Risiko gehen, weil die ja noch vor einer Ausstrahlung so eine zweite Staffel beauftragen, was wirklich ungewöhnlich ist.
Aber es funktioniert super, glaube ich, oder?
Es funktioniert super, ja. Also Erfolg, sage ich mal, ich glaube, auf Holz gibt uns recht. Aber es ist ein bisschen dem geschuldet, glaube ich, dass halt die Jugendlichen darstellen, die eigentlich durch die Bank nämlich wirklich, wirklich gut sind und auch alle keine wirklich, wie soll ich denn sagen, jetzt fundierte Schauspielausbildung haben, ja. dass sie das super machen. Also das hat mich auch wirklich überrascht. Nämlich auch vor allem, und das unterschätzt man ein bisschen, oder wenn man das auch nicht kennt, kann man das nicht einschätzen, dass vom Pensum her halt, also die haben halt dann da ihre 40, 50 Drehtage und das sind halt einfach so 10, 12, 13 Stundentage. Also das ist nicht ohne, nicht immer, aber halt mitunter schon auch. Also das ist schon zach. Ja, meine Kollegin, entschuldige, das ist wirklich, das muss ich nochmal erwähnen, weil die hat nebenbei dann noch maturiert mit einem Einserschnitt.
Die Filmtochter, also, die bei Willkommen in Österreich war.
Emilia, ja.
Die Emilia. Und wie die herumklettern kann, das haben die auch eingespielt.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, so Freeclimbing. Wahnsinn, dieser da. Ich habe da geglaubt, da ist irgendein Trick dahinter, bei der Kamera darstellen. Die kann das offenbar wirklich und das ist schon ganz großer Respekt. Und ich bin sicher, dass man von etlichen dieser jungen Menschen, mit denen du jetzt filmen durftest, ich weiß noch nicht, von wem noch einiges sehen wird. Das sind dann diese groundbreaking Roles höchstwahrscheinlich, wo es irgendwann einmal bei allen losgeht.
Ja, mitunter. Also es ist ja bei unserem Beruf, also beim Schauspielberuf, sag ich mal, und da war ich gesegnet, ist viel Glück dabei, sehr viel Glück dabei. Aber ich merke, ich habe jetzt mit den Jungen auch geredet, es ging so blöd, die Jungen, aber es ist halt so. Aber die haben einen ganz, und das ist wirklich sehr gesund, einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, nüchternen Zugang zu der ganzen Geschichte. Ja. Weil die sagen also, ja, du, also ich finde das super, das Spielen, aber ich kapriziere mich nicht drauf und ich würde schon noch was studieren auch. Also die sind da sehr, oder sehr reflektiert auch, ja, was das Ganze, und nicht so dieses, ah, ich muss unbedingt, und wenn ich nicht Schauspieler werde, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Das ist ein sehr gefährlicher Gedanke, finde ich.
Dann gebe ich dann noch zwei Stichworte zu aktuellen Filmprojekten aus der jüngeren Vergangenheit. Beckenrand-Sheriff.
Ja.
Klingt auch. Ist das aber nicht der Bond-Bösewicht, oder?
Nein. Ja, nein, also der Beckenrand-Sheriff ist nicht der Bond-Bösewicht.
Wird aber gut klingen irgendwie.
Ja,
aber sind wir wieder näher bei Batman.
Ich wollte auch gerade sagen, es war wieder der 60er Jahre Batman, Beckenrand-Man. Nein, Beckenrand-Sheriff, ich war auch nicht der Beckenrand-Sheriff, ich war der Pfarrer im Beckenrand-Sheriff.
Ich muss gerade über den Beckenrand-Man lachen.
Beckenrand-Man.
Ich stelle mir auch vor, dass jetzt der virtuelle Clemens Heipel ein lieber Freund im Zimmer ist irgendwo und sich selber anschieft über den Beckenrand-Man.
Ja, Beckenrand-Man.
Was
ja,
der alles für Skills haben könnte.
Ja, was der genau. Ja, das war ein cooler Film, den haben wir in Bayern gedreht, anfangs der Pandemie und der kommt jetzt bald einmal ins Fernsehen. Aber weil du auch meine Website erwähnt hast, ich gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich muss die eiligst updaten.
Eiligst.
Ja. Ich glaube, da steht alles noch drauf unter News und das sind aber alles nur keine News mehr.
Also nicht so aktuell wie die Website der Wiener Börse, ne?
Nein, mit Abstand nein, nicht.
Mit Abstand also, nicht.
Nein.
Aber Beckenrand-Sheriff klingt gut. Das ist ja eher deutscher Film, glaube ich, oder? Deutschland mit dem Cast, wenn ich mir den so anschaue.
Ja, voll. Ja, es ist eine coole Komödie von Markus Rosenmüller und geht es um die Rettung eines Schwimmbads. Und Milan Peschel spielt den Beckenrand-Sheriff, den Bademeister dort, der sich auf die Fahnen heftet, dieses von der Schließung bedrohte Schwimmbad zu retten. Und meine Figur ist der Pfarrer dort in dem Ort. Und ich bin gleichzeitig Pfarrer, also ich bin Pfarrer und Kapitän der Wasserballmannschaft. Und
das ist eine super Mischung.
Ja, absolut. Also genau. Ich spiele nur im Weihwasser. Nein.
Aber eine der brutalsten Sportarten. Aber
voll.
Pfarrer, also Wasserball voll. Ist boah.
Nein, wir haben dann so Training bekommen, was aber eh lächerlich ist, weil ich meine, wenn du fünfmal trainieren gehst, es ist so viel wie wenn du gar nicht. Und das ist so arg, weil das meiste, was, also das Schlimmste passiert ja unter Wasser. Aber es ist wirklich super brutal, man glaubt das gar nicht. Und es ist super, super anstrengend, weil halt ständig, weil ich dachte immer so, ja, Wasserball, du kannst stehen. Aber rüber, du musst ja ständig schauen, dass du nicht absaufst. Genau. Also das ist echt
eine Katastrophe. Und ein Eldorado für versteckte Falls natürlich. Ne?
Ja.
Ein Traum.
Nicklichkeiten.
Also genau. Und dann noch ein Projekt, das hat jetzt nichts zu tun mit dem Kleingedruckten der Marketingunterlagen, die du vielleicht mitverantwortet hast in den 90er Jahren, aber Risiken und Nebenwirkungen heißt das Filmding. Und da spendest du irgendwas, ne?
Ja, also ich spende dann letztlich nicht. Also jetzt habe ich den Schluss gespoilert. Ah. Ja. Nein, aber der Film, der lief schon im Fernsehen. Das war ein Kinofilm von Michael Kreisel. Und da habe ich an der Seite von der Pia hier circa dem Samuel Finzi und der Inka Friedrich gespielt. Und das passiert auf dem Bühnenstück Die Niere.
Ein Kammerspiel, ne?
Das ist so ein Kammerspiel und da geht es halt darum, eigentlich eine Beziehungskomödie und da geht es darum, wer wird wen eine Niere spenden. Mhm. Und meine Figur ist da so ein bisschen als Sympathieträger, weil der halt, also zum Leidwesen seiner Ehefrau sagt, naja klar, ich würde sofort eine Niere spenden und sie fragt dann, ob er deppert ist, weil ich meine,
muss nicht sein, ja genau.
Ja, genau. Und der lief super im Kino, dann war ich auch damit, muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, weil ich nominiert für den österreichischen Filmpreis, quasi der österreichische Oscar, aber nur nominiert.
Es wissen an der Zeit, bitte.
Ja, voll. Ja. Habe ich nicht gewonnen, und der Film lief, glaube ich, er war jetzt auch schon im Fernsehen. Das ist so viel zum Thema News auf meiner Website, also der ist schon.
Ich habe das als neu wahrgenommen, muss ich sagen, die beiden Projekte kannte ich noch nicht, habe die Bierhirzecker und dich erkannt. Ja, aber es schaut spannend aus von den Bildern auch.
Also, das ist ein cooler Film, glaube ich. Ja.
Lieber Thomas, ich bin bei meiner abschließenden Frage, die ich allen stelle.
Ui.
Okay, das war die Frage, ui.
Ui.
Nein, das war nicht die Frage, ui. Ui. Der Dings hat in Helge Schneider, der Harald Schmidt hat in Helge Schneider mal so eine Frage gestellt, auch Harald. Ah. Das war die Frage, Harald, oder irgend sowas.
Ah, lustig.
Keine Ahnung. Nein, die abschließende Frage, wenn man als junger Mensch, so wie deine ganzen Schauspielkollegen jetzt in dem Alter, vor dem Einstieg in eine so eine Kreativkarriere, es kann ein bisschen in Richtung Marketing oder Schauspiel, wie geht man das am gleitersten an? Wie setzt man da, wenn man sagt, ich möchte mich da mal irgendwie ins Spiel bringen? Wie mache ich das am besten?
Machen, glaube ich. Ach. Machen ist echt der Schlüssel. Man muss ja auch sagen, mittlerweile sind ja die Möglichkeiten, was umzusetzen, wirklich relativ, wie soll ich sagen, einfach. Also wenn ich mich erinnere, unseren ersten Kurzfilm, da haben wir auch Kamera-Equipment gebraucht, und jedes iPhone oder jedes Smartphone kann ja heute mit einer wahnsinnig hohen Qualität so einen Film machen. Sieht man ja auch an diesen ganzen sozialen Medien und was auf Instagram und so läuft. Ja. Also ich würde unbedingt sagen, machen. Das war auch bei mir damals der Gedanke, weil ich mir gedacht habe, okay, soll ich das wirklich machen oder nicht? Mir wurde dann auch abgeraten von der einen oder anderen Seite. Aber ich habe mir gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es nichts wird, oder aber, dass ich es nicht mache und mir dann mit Mitte 40 denke, ach, warum habe ich damals nicht und hätte ich doch. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz traurig. Also das sage ich jetzt rückblickend. Und ich bin froh, dass ich es probiert habe und bei mir jetzt gut funktioniert. Ich kenne viele Kollegen, wo es nicht so gut funktioniert hat. Aber das ist halt so. Aber jeder, der das spürt oder jeder, der glaubt, der muss irgendwas wahnsinnig gern machen. Und solange es jetzt nicht kriminell ist, soll er das bitte unbedingt mal probieren.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Thomas. Es war mir ein Volksfest, dich da zu haben.
Vielen Dank. Vielen
wirklich
Dank.
Riesig Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir noch was vom Beckenrand-Man. Den nehme ich auch noch
irgendwie. Beckenrand-Man.
Genau. Yeah. Ja. Genau. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, ihr habt euch genauso amüsiert wie ich. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, danke auch. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Lauft's weiter. Erst beim Laufen hört. Viele Leute hören sie beim Laufen.
Ich gehe dann vielleicht noch laufen. Sie hören es beim Laufen und ja, passt.
Ich nicht.
Tschüss. Du
nicht.
Société Générale.
Ja, das stimmt. Der Papa Strobel ist der Professor Neste.